Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Was kann es viel Schöneres geben, als die Woche mit einer neuen Folge Anpfiff 15:30 zu beginnen und den Stimmen von Fabi und Sören zu lauschen? Richtig, nicht viel. Und deswegen lasst uns ihre Stimmen aus Meerbusch und Oldenburg lauschen. Einen schönen guten Abend, Fabi, und hallo Sören nach Oldenburg.
Hallo.
Ja, hallo. Was für ein Intro.
Was für ein Intro, und gleichzeitig müsste er sich ja jetzt verabschieden, weil er ja meinte, dass es nur schön ist, unseren Stimmen zuzuhören.
Ja, von meiner Stimme, da braucht man nicht so viel hören. Ich denke, ihr beide werdet das heute größtenteils alleine schaffen. Nein, natürlich lasse ich euch heute nicht im Stich. Ich werde das ein oder andere Mal nochmal dazwischen grätschen oder die eine oder andere Frage mal raushauen oder wie auch immer. Aber ja, Jungs, eine ereignisreiche Fußballwoche liegt hinter uns. Viele klasse Spiele. Der Höhepunkt war jetzt am Sonntag mit dem Topspiel aus England. Aber zuvor begann die Woche am Dienstag und am Mittwoch mit den Champions League-Partien. Und ja, lass uns über die Partie sprechen, wo ja Fabis defensive Lieblingsmannschaft ihr Ziel fast bis zur 70. Minute zumindest erreicht hatte.
Ja, ich dachte eigentlich, dass wir das Kapitel Champions League einfach mal überspringen, weil es nicht viel gibt.
Da musst du jetzt durch, Fabi, da musst du durch. Genauso wie Sören auch.
Naja, also wir sind dann demzufolge bei City gegen Atletico, nehme ich an.
Richtig, genau.
Und eigentlich war es ja auch ein Stück weit wie zu erwarten oder wie angekündigt. Was man aber dann, glaube ich, auch in dem Spiel gesehen hat, dass meines Erachtens zumindest City wohl ja somit das Beste ist, was es im Moment im europäischen Fußball oder wahrscheinlich muss man es dann auch weltweit sagen, gibt, nämlich die Art und Weise, mit ja welcher Geduld und Ruhe man dann einfach so ein Spiel mitspielt und dann trotz alledem in aller Klasse 1-0 für sich entscheidet. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, und da müsste mir Sören jetzt dann bestimmt gleich auch zur Seite springen, jetzt ist es nämlich so im Rückspiel, dass Atletico auch gefordert ist, zumindest ein bisschen mehr für die Offensive zu machen. Von daher freue ich mich auf das Rückspiel sehr und meines Erachtens gab es auch nur ganz klar einen verdienten Sieger, das war City.
Ja, ich denke auch 70% Ballbesitz am Ende. Atletico, trauriger Negativrekord, kein einziger Abschluss aufs Tor. Ja, Ziel fast erreicht von Diego Simeone. Du hast es gerade angesprochen, City wirklich mit einer immensen Ruhe sich die Räume da freigespielt und dann war es ja Kevin De Bruyne, der mit dem Dosenöffner nach einer schönen Vorarbeit von Foden das 1-0 in der 70. Minute machte und ja, fürs Rückspiel ist auf jeden Fall noch ordentlich Spannung und Sören, vielleicht wird dann ja João Felix und der ein oder andere Offensivspieler von Atletico dann ja mal wieder zum Zuge kommen.
Ja, man kann es hoffen, also Fabi hat es richtig gesagt, das Rückspiel, da können wir uns jetzt richtig drauf freuen. Ich fand auch schon nach dem 1-0 Rückstand, das war ja, ich sag mal, nach der 70. Minute hat Atletico ja dann doch auch schon ein bisschen Fußball gespielt. Deshalb macht das, glaube ich, auch wirklich Hoffnung für das Rückspiel, dass wir Fußball sehen von Atletico.
Ja, denke auch. Das andere Spiel am Dienstag, machen wir es kurz. Liverpool gewinnt 3-1 in Lissabon nach einer souveränen ersten Halbzeit, wo Liverpool 2-0 führte, kam sie nach einem ja, ziemlichen Klops von Konaté in der Anschluss durch Darwin und kurz vor Schluss dann das 3-1 durch Diaz. Ich denke, mit einem 3-1 im Rücken und jetzt zu Hause in Anfield dürfte da für Liverpool eigentlich nicht mehr viel schief gehen und der Weg ins Halbfinale dadurch eigentlich schon geebnet sein. Ja, und am Mittwoch, Sören, ja, war ein Spiel, wo ich so mit dem Ergebnis, muss ich für mich zumindest sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabi, so nicht mitgerechnet habe.
Denk dran, Sören, bevor du jetzt einmal den FC Bayern K.O. machst, wir sprechen gleich auch noch über deine Bochumer.
Aber ich dachte, wir sprechen jetzt erst über die verdiente Niederlage von Chelsea, oder? Meintest, oder?
Genau, die habe ich gemeint,
ja,
richtig.
Genau, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ich glaube, das war über die gesamten 90 Minuten ein richtig schlechter Auftritt von Chelsea. Waren überhaupt nicht im Spiel. Ja, es war das Spiel von Karim Benzema. Ich glaube, das ist klar, wenn du drei Tore schießt. Aber ja, das war nicht gut. Aber ich glaube, für das Rückspiel, das hat man jetzt auch schon am Wochenende gesehen, Chelsea wird eine Reaktion zeigen, haben ja auch schon deutlich jetzt gegen Southampton gewonnen. Ich glaube, da wird man in Spanien eine andere Mannschaft sehen, aber es wird natürlich ja brutal schwer, zwei Tore aufzuholen. Ja, in Madrid eigentlich fast unmöglich, aber wer weiß, was Chelsea da nochmal aus dem Hut zaubert.
Ja, Fabi, Benzema macht Benzema-Sachen. He did it again, wie gegen PSG. Also ähnlich so eine Versicherung wie Lewandowski für die Bayern eigentlich.
Ja, also man muss ja ganz klar sagen, das ist das Champions League Real Madrid, glaube ich, was man auch gegen Paris zumindest 30 Minuten lang gesehen hat. Diesmal war es so, dass man eigentlich mehr oder weniger über die gesamten 90 Minuten eben dann den Sieg verdient eingestrichen hat. Ich hadere nur als neutraler Fußballfan ein bisschen, auch wenn ich das Spiel natürlich nicht gucken werde morgen, das Rückspiel. Aber ein 1-2 wäre aus Sicht eines neutralen Fußballfans, glaube ich, ein richtig interessantes Ergebnis gewesen, auch fürs Rückspiel, in dem Sinne, dass Chelsea eine Reaktion zeigen wird. Schande über mein Haupt für alle Real Madrid-Fans, sorry, aber ein 2-1 wäre in dem Sinne eigentlich viel, viel interessanter gewesen fürs Rückspiel. Trotzdem, ich glaube, Real Madrid ist Champions League und da wird auch zu Hause nichts mehr anbrennen.
Gut, dass es keine Auswärtstorregelung mehr gibt, denn dann sähe es, glaube ich, noch bitterer aus für Chelsea. Ja, aber dass das hier die in der Champions League kein Wunschkonzert ist, das haben am Mittwoch dann die Bayern leidhaft ertragen müssen. Am Ende standen 22 Abschlüsse auf Bayern-Seite, 62% Ballbesitz und ja, eine mehr oder weniger glückliche 1-0-Niederlage, die auch hätte deutlich höher ausfallen können.
Hört sich komisch an, ist aber so. Ich glaube, man kann das Ganze auch noch ergänzen in dem Sinne, dass man vielleicht auch noch on top oben drauf legt. Das ist ein ja, extrem harmloser Auftritt war. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wirklich viel Zwingendes in Form von Torchancen habe ich nicht gesehen. Ein, zwei Sachen, die für mich einfach unverständlich waren. Ich glaube, Tobi, wir haben schon mal darüber gesprochen, am Wochenende mal, dass er Coman auf der anderen Seite spielen hat lassen, der für mich auf der rechten Seite ja, ein bisschen verloren war, wobei er ja die Wochen zuvor auf der linken Seite eigentlich wirklich richtig, richtig gute Spiele gezeigt hat. Und ja, und die zweite Sache, die ich nicht so wirklich verstanden habe, war dann mit Davis den von Anfang an zu bringen. Er ist noch nicht bei 100%, das hat man in dem Spiel, glaube ich, deutlich gesehen. Und ja, so musst du wirklich froh drüber sein, dass du letztendlich nur mit 1-0 verlierst. Und ich denke, fürs Rückspiel, für morgen Abend, ich meine, die Spieler haben es mehrmals jetzt auch nach dem Spiel, auch am Samstag jetzt nach dem Sieg gegen Augsburg auch mehrmals erwähnt, die Hütte wird brennen, die Jungs sind heiß und ich hoffe nur, dass sie das morgen dann auch von der ersten Minute an auf den Rasen bringen können. Mhm. Denn die Niederlage war absolut verdient.
Julian Nagelsmann hat es ja, glaube ich, im Laufe der Woche dann irgendwann mal, hatte ich auch dann aufgenommen, erwischt, von wegen Davis sollte die linke Seite mehr oder weniger komplett wieder alleine beackern und deswegen hat er wohl Coman auf die rechte Seite gezogen. Das war wohl so der Hintergedanke bei der Aktion. Ja, letztendlich verpokert. Nach 23 Auswärtsspielen mal wieder eine Niederlage für die Bayern und wir vorne auch komplett in der Luft hing, Sören Robert Lewandowski.
Ja, Lewandowski, Müller, also ich kann mich fast an gar kein Spiel erinnern von Bayern, wo es keine klare Torchance oder wo keine klare Torchance erspielt wurde. Und das hat mich schon sehr gewundert. Ich bin jetzt wirklich mal aufs Rückspiel gespannt, ob da ja die Reaktion gezeigt wird. Ich bin auch gespannt, wie Villarreal auftritt, denn sie haben ja am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, richtig rotiert. Ich glaube, da hat kein Spieler in der Startelf gestanden, der jetzt wahrscheinlich wieder am Dienstag spielen wird.
Genau, richtig.
Also, und das ist dann eben auch im Vergleich zu Bayern, wenn wir nachher noch über das Spiel am Wochenende sprechen. Du kannst im Kader im Moment nicht viel rotieren und du kannst nicht Qualität nachlegen. Und wenn man das vergleicht zu den Top-Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind, ist das sicherlich auch ein Punkt, sage ich mal, der ja, den man berücksichtigen muss, aber alle Spieler müssen abliefern, die in der Startaufstellung sind, weil sonst kannst du nicht großartig nachlegen und das kann zum Problem werden, aber ich klar, aus deutscher Sicht hofft man natürlich, dass das Rückspiel positiver ausgehen wird.
Positiv waren auch die beiden Ergebnisse der anderen beiden deutschen Mannschaften, die am Donnerstag in der Euroleague angetreten sind. Ein Hauch von Champions League lag in der Main-Metropole. Die Frankfurter Eintracht mit einem wirklich klasse, überragenden Spiel, ein richtiges Fußballfest in Frankfurt, und am Ende steht ein 1:1, was nach der ersten Halbzeit vielleicht sogar schon ein bisschen, hätte höher ausfallen können. Barca hat zum Schluss durch eine gelb-rote Karte der Frankfurter dann noch zum Ausgleich gekommen, aber längst nicht das Barca, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Etwas glücklicher, schmeichelhafter Ausgleich, und für die Frankfurter ist jetzt im Rückspiel am Donnerstag auf jeden Fall alles drin.
Ja, absolut. Es war ein unglaublich intensives Spiel. Dann gehst du mit so einem Wahnsinnstor in Führung, wobei ich dann das 1-1 war natürlich auch unglaublich gut rausgespielt. Das hat man schon an Barca-Zeiten erinnert aus der Vergangenheit. Aber ja, alles ist offen. Ich glaube, die Eintracht-Fans werden das Spiel zum Heimspiel machen. Also von daher darf man sich auch drauf freuen.
Ja, ich würde sagen, sehr gut zusammengefasst. Allerdings fürs Rückspiel glaube ich, dass Barca das zeigen wird, was sie eigentlich auch die letzten Wochen so ein bisschen erahnen lassen an Klasse, was da mittlerweile in der Truppe beisammen ist. Und von daher wird es, glaube ich, beim Rückspiel für die Eintracht sehr, sehr schwer werden, wirklich auch den nächsten Schritt zu gehen. Trotz alledem gibt es beide Daumen nach oben. Wer den deutschen Fußball so repräsentiert in der Europa League, der darf auch ausscheiden. Und daher mein Motto: raus mit Applaus.
Okay, gut. Also schon die Prognose mehr oder weniger getroffen für den kommenden jetzt am Donnerstag. Ja, die andere deutsche Mannschaft, RB Leipzig, kam nach frühem Rückstand durch Muriel zu einem 1:1 gegen Atalanta Bergamo. Die Leipziger taten sich relativ schwer, um ins Spiel reinzukommen. Kam hinterher etwas glücklich dann durch ein Eigentor von Zappacosta zum Ausgleich. Und auch da ist dann im Rückspiel in Bergamo auf jeden Fall noch ordentlich Spannung drin. Und dass das kein leichtes Spiel werden wird, wissen wahrscheinlich die Leipziger auch. Und das würde ich eher so als 50-50-Spiel sehen. Trotz des guten Auftritts jetzt am Wochenende der Leipziger. Atalanta hat verloren in Sassuolo mit 2:0. Und das ist ein Spiel 50-50, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das Hinspiel war schon ausgeglichen, ging rauf und runter. Also ja, alles offen fürs Rückspiel.
Ich fand nur überraschend, dass von dem einen oder anderen Leipziger auch nach dem Spiel ein Interview gegeben wurde und man überrascht war von der für italienische Mannschaften sehr offensiven Spielweise, wenn man das so nennen darf. Also fand ich schon ein bisschen fragwürdig, weil ich glaube, jeder, der gegen Atalanta Bergamo spielt, auch egal ob es Champions League, Europa League oder auch eben in der Serie A, der weiß genau um diesen Spielstil. Daher hoffe ich, dass sie im Rückspiel nicht allzu überrascht sind, wenn Atalanta Bergamo durchaus auch mal den Weg nach vorne sucht. Ja, wie gesagt, ich kann es nur sagen, für den deutschen Fußball, ich wünsche mir nichts mehr als mindestens ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Eintracht habe ich eben schon erwähnt, meine Prognose, und ich habe so ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn es ums Rückspiel bei den Leipziger geht. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil dann hätten sie noch zwei Chancen, einen Pokal zu gewinnen. Warten wir einfach mal ab.
Ja, und im Halbfinale wären es dann ja Braga oder die Rangers. Also von daher wäre da vielleicht dann der Weg auch auf jeden Fall der einfache Weg als über West Ham und Lyon. Ja, müssen wir in Leipzig an, oder drücken wir in Leipzig an die Daumen. Und die Spieler, die bis dato nicht wussten, dass Atalanta offensiven Fußball spielt, vielleicht sollten seinen Domenico Tedesco dann mal bei der Ansprache ein bisschen genauer zuhören. Fabi, am Freitagabend kam zum Spiel VfB gegen den BVB, und da hat ein Spieler groß aufgetrumpft, den Sören die letzten Wochen groß in die Nationalmannschaft schon berufen hat. Und der scheint wohl noch Gefallen daran zu finden, vielleicht dann doch mal mit auf den WM-Zug nach Katar aufzuspringen. Ja, Sören, Julian Brandt.
Ja, ich weiß nicht, habe Fabi lange nicht mehr gesehen, ob er schon die Julian Brandt Gedächtnisfrisur hat. Aber haben wir alle uns auf dieses Spiel gefreut, weil Der VfB hat uns, glaube ich, auch nicht enttäuscht, war wieder ein sehr, sehr gutes Spiel vom VfB, aber unterm Strich muss man sagen, der BVB hat deshalb gewonnen, weil sie ja brutal effektiv waren. Aber ich glaube, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Aber wie gesagt, für den VfB natürlich ärgerlich, weil sie wieder Chancen hatten, um zu gewinnen oder mindestens ein Unentschieden zu erreichen, aber die Torchancen eben nicht genutzt haben.
Von Beginn weg eigentlich der BVB, denke ich, die kein Vergleich zu letzter Woche, wo sie ja mehr oder weniger überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind gegen Leipzig, außer in den ersten 15 Minuten. Couragierter, arrangierter Auftritt mit viel Ballbesitz und das Spiel weitestgehend unter Kontrolle gehabt. Ja, das 1-0 durch Julian Brandt, ja, wird Erling Haaland auf Höhe der Mittellinie losgeschickt und legt dann den Ball quer auf Julian Brandt, der den Ball nur noch einschieben muss und ja, in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger in die Druckphase des VfB, der ja einige gute Chancen leider wieder liegen gelassen hat. Ja, mehr oder weniger aus dem Nichts dann das 2-0 durch Julian Brandt, der nicht angegriffen wird, 20 Meter vom Tor. Bei dem Schuss, ja, eventuell ein bisschen unglücklich, vielleicht war er zu halten. Da kann man drüber streiten. Aber auch bis zum Schluss der VfB offensiv weiter nach vorne gespielt. Und ja, wenn der Anschluss vielleicht ein bisschen früher fällt oder dann überhaupt fällt, vielleicht wäre da noch mehr drin gewesen. Aber unterm Strich, der BVB punktet dreifach in Stuttgart. Und ja, für den VfB bleibt es weiter eng im Abstiegskampf.
Hätte Fahrradkette, Tobi?
Ja.
Ich glaube, was man definitiv sagen muss, wenn man es, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht positiv sehen will und was man auch definitiv muss, 5 Spieltage vor Schluss, ich glaube, dass man einen VfB Stuttgart gesehen hat, der ja sehr gut mitgehalten hat, am Ende dann vielleicht auch sicherlich ja mit ein bisschen mehr Glück, vor allem in der Endphase des Spiels, ja, der Ball einfach nicht über die Torlinie wollte. Trotz alledem muss man, glaube ich, sagen, dass der BVB in der Art und Weise, wie er das Spiel angegangen ist oder über weite Strecken des Spiels mit viel Ruhe am Ball, vor allem auch im Aufbauspiel, eigentlich das Geschehen stets unter Kontrolle hatte. Trotzdem ja, ein couragierter Auftritt der Stuttgarter zu Hause. Und ich glaube, das war vielleicht auch dann in dem Sinne einfach eine Kragenweite zu weit der BVB. Da gibt es andere Mannschaften, die der VfB jetzt im Endspurt schlagen muss. Und von daher, trotz der 0-2 Niederlage auf der einen Seite für die Stuttgarter, trotzdem ein Auftritt, der weiter Mut machen sollte. Und für die Dortmunder, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man nach der Schlappe in der Vorwoche sich erholt zeigt und auswärts auch mal wieder 2-0 gewinnt und zu Null.
Was war euer Eindruck von Haaland? Also ich hatte wirklich den Eindruck über das gesamte Spiel, dass er ja nicht wirklich fit wirkt. Für mich auch unverständlich, warum er dann 90 Minuten durchspielen musste. Also irgendwas scheint da zu sein, ob das wirklich die Sprunggelenksverletzung ist. Aber klar, er hatte ein paar Sprints drin, aber das sah überhaupt nicht rund aus. Wie war eure Einschätzung da?
Ja, Haaland ja jetzt auch schon seit 5 Spielen ohne Treffer. Ist halt die Frage, nicht fit oder vielleicht auch einfach lustlos, ne? Also nachdem er ja den Ball da vorbereitet hatte beim Treffer für Julian Brandt, einmal kurz die Faust geballt, nicht wirklich groß gefreut. Also den hat man vor einigen Monaten auch ganz anders teilweise an Torjubeln teilnehmen sehen. Und vielleicht ist er mit den Gedanken ja schon wieder ganz woanders. Und hat das Kapitel Dortmund schon mehr oder weniger für sich abgeschlossen.
Vielleicht trainiert er auch gemeinsam mit Robert Lewandowski zurzeit irgendwo auf neutralem Boden. oder vielleicht war es gar nicht Haaland, sondern Wolf.
wer weiß.
Nein, nee. Aber ich glaube einfach, was man bei der Dortmunder Mannschaft sieht, und das ist das, was ich ja schon vor ein paar Wochen mal angesprochen habe, du gibst während der Saison unnötigerweise ein neues Saisonziel aus. Du bist aus der Champions League ausgeschieden, du bist aus der Europa League ausgeschieden, du bist kläglich im Pokal gescheitert, rennst permanent 6 beziehungsweise dann seit letzter Woche auch wieder 9 Punkten hinterher. Dann hast du einen Spieler, der eigentlich gefühlt mit der ganzen Welt in Verbindung gebracht wird, allerdings einer nach dem anderen letztendlich rausfällt aus diesem, Kauf mich Bingo. Und ich glaube, dass das so jemanden schon auch beschäftigt, in der Mannschaft zu spielen. Und ich meine, am Ende des Tages ist es auch eine Kabine, die sich über viele Themen unterhält. Und Ich glaube, alles, was du dir vorher an Pluspunkten, an Allüren vielleicht auch leisten konntest, wenn dann eben auch die Leistung auf dem Platz nicht stimmt, ja, dann tust du dir selber den wenigsten Gefallen. Und ich glaube, das merkt man bei ihm im Moment deutlich.
Also das Wort "Kauf mich, Bingo, Fabi", das würde ich mir an deiner Stelle noch patentieren lassen. Das habe ich so noch nicht, also das muss man die Erklärung
noch... Habe ich eben erfunden.
Ach, hast du erfunden, okay, dann musst du ja noch einen Eintrag bei Wikipedia dann auf jeden Fall noch dazu schreiben. Ja, der BVB muss auf jeden Fall den Sieg teuer bezahlen. Gio Reyna schon nach 6 Minuten, glaube ich, waren es runter, Hummels raus zur Halbzeit. Der Hut fällt jetzt wohl auch aus mit Schulterverletzung. Also er wird im Spiel gegen die Wölfe aus Wolfsburg auf jeden Fall ziemlich auf dem Zahnfleisch gehen. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich dann wieder das Thema mit der Kaderbreite zeigen. Aber gut, da muss der BVB dann jetzt auch in den nächsten Wochen durch und das sollte ja eigentlich dann auch reichen bis zum Saisonende. Fabi, noch für dich als Bayern-Fan eine kurze Frage. Julian Brandt jetzt Rekord-Torschütze, was die Zeit als Joker angeht. Wer war denn der früheste Bayern-Spieler, der als Joker getroffen hat?
Der früheste Bayern-Spieler,
also das Tor, das früheste Tor, was Brandt erzielt hat als Joker, war ja nach 12 Minuten. Wie viel hat ein Joker bei Bayern gebraucht?
Minuten oder wer es war?
Versuch beides.
Dann würde ich mal tippen auf Sandro Wagner. Und ich sage
also,
4 Minuten.
Okay. Nee, also Julian Brandt hat ja nur 12 Minuten gebraucht. Also und ist damit Rekordschuss. Also muss der Bayern-Spieler ja automatisch mehr gebraucht haben.
Ich bleibe trotzdem bei Sandro Wagner und dann sage ich 14 Minuten.
Okay, Sören, mit S war der Fabi schon relativ nah dran, aber vielleicht gab es auch ein Lied zu?
Boah.
Fabi, jetzt
Santa Cruz.
Ja, richtig.
Rock genau. Ist an.
Ach so. Ja, hat in der 19. Minute als Joker getroffen. Ja, wie wollen wir weitermachen, Fabi? Wollen wir direkt zum bayerischen Derby springen?
Gerne.
Gerne. Ich denke, etwas glücklicher Sieg des FC Bayern. Erste Halbzeit ähnlich wie in Villarreal. Wenig Tempo, wenig Abschlüsse.
Also ich würde so anfangen und sagen, es war genauso schlecht wie am Mittwoch unter der Woche. Und aus Bayerns Sicht, Gott segne den Erfinder der Handelfmeter. Weil ich glaube, sonst wäre schwierig gewesen, an dem Samstagnachmittag zu was Zählbaren zu kommen. Nein, mal Spaß beiseite. Ich glaube, man muss es von vorne aufrollen. Ich glaube, wenn du unter der Woche so ein Spiel hast bei Villarreal und du verlierst 1-0 und 6 Tage später ist letztendlich das Rückspiel, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass du nicht gerade im Fußballfeuerwerk erwarten kannst. Ich glaube, was war der Unterschied zu den Jahren zuvor, wo so ein typisches Heimspiel war? Du bist relativ früh in Führung gegangen, hast dann das zweite nachgelegt und dann war die Sache gegessen. Das ist scheint im Moment zumindest das Problem des FC Bayern zu sein, dass man sich eben auch wirklich die hochkarätigen Torchancen erspielt, die dann zwangsläufig dafür notwendig sind, um Tore zu erzielen. Am Samstag war wieder meines Erachtens ein ziemlich überschaubarer Auftritt der Bayern, wo du dann am Ende letztendlich durch einen Elfmeter 1-0 gewinnst. Ich meine, klar, am Ende des Tages wird es dann nach dem 34. Spieltag niemanden mehr interessieren, wie du gegen Augsburg das Heimspiel 1-0 gewonnen hast. Trotz alledem, glaube ich, muss man es aus zwei Perspektiven sehen. Die eine natürlich mit dem Kopf letztendlich schon ein Spiel weiter voraus, nämlich am Dienstag. Zum anderen muss man dann aber dann tatsächlich, zumindest intern, glaube ich, in Form einer Besprechung dann auch die Leistung ansprechen, weil das ist einfach nicht ausreichend.
So, und der FCA hat sich ja im Spiel so weit auch nicht wirklich versteckt, hatte ja auch seine Möglichkeiten vorne.
Ja, also ich glaube, der FCA ist, wenn man auch die Teams aus dem Keller nimmt, sehr, sehr gut drauf. Wenn sie die Leistungen jetzt auch in den nächsten Wochen zeigen können, werden sie den Klassenerhalt schaffen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Sie machen das, was in den letzten Jahren sie stark gemacht hat, kompakt verteidigen, als Team auftreten. Markus Weinzierl hat es geschafft, das Formtief so ein bisschen zu drehen und es sieht gut aus.
Bei einem Spieler, Fabi, Sören, können wir eventuell vielleicht noch sprechen, der glaube ich, in den letzten Wochen so ein bisschen ins Formtief geraten ist und da sich momentan nicht wirklich selbst rauskämpfen kann, ist Serge Gnabry, der in der ersten Halbzeit dann, beziehungsweise zur Halbzeit dann ausgewechselt wurde für Jamal Musiala, nicht wirklich begeistert war und ja, die letzten Wochen so ein bisschen seiner Form hinterherläuft. Ich weiß ja nicht, was da so ausschlaggebend ist in letzter Zeit, ob er mit den Gedanken vielleicht, ja, was die Vertragssituation angeht, vielleicht auch ja, schon woanders ist oder das ein oder andere Team durch seinen Kopf schwört, aber ja, die Leistung leidet momentan ziemlich drunter.
Ja, also ich glaube, da ist er im Moment, oder was heißt im Moment, glaube ich jetzt so aktuell gesehen, nicht der Einzige oder der Einzige, der im Grunde genommen irgendwo ein Stück weit nach seiner Form sucht, in der er jetzt eigentlich in der Crunch-Time sein sollte. Jetzt sind die Spiele, wie hat es Leon Goretzka genannt nach dem Spiel, auf die man sich freut, die sie lieben. Und für mich sind da ein, zwei, drei Kandidaten dabei, die, glaube ich, im Moment eigentlich eher ihrer Form hinterherlaufen. Beispielsweise auch Leroy Sané. Ich finde zum Beispiel auch Robert Lewandowski im Moment. Natürlich ist er immer abhängig von dem, was nach vorne in die Spitze kommt oder was er für Zuspiele, Anspiele bekommt. Trotzdem auch das gefällt mir nicht so wirklich hundertprozentig gut. Und dann gerät eben der Motor ins Stocken. Und gleichzeitig ist es dann natürlich so bei Serge Gnabry, er spielt natürlich ja ein Stück weit, um Werbung für sich selbst zu machen. Gelingt ihm meines Erachtens ja im Moment eher weniger gut. Und ich glaube, beide Parteien sollten schnellstmöglich ja eine Entscheidung treffen, wie es denn über den Sommer hinaus weitergehen soll.
So, und deine Tendenz zu Serge Gnabry?
Ja, das ist die Frage. Mit der Transferpolitik bei Bayern ist das sicherlich nochmal ein spezielles Thema. Aber ja, wer von den drei offensiven Spielern, wenn du jetzt Coman nimmst, Gnabry, Sané, ist im Moment der Beste oder der Konstanteste in den Leistungen, ist Coman. Der hat seine Vertragsverlängerung schon eingetütet. Also ich, ja, die Frage ist ja auch, wen bekommst du auf dem Transfermarkt? Wen kann Bayern überhaupt in die deutsche Bundesliga locken? Und das ist ja dann auch nochmal so ein Thema. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gnabry auch vielleicht sogar den Schritt wieder nach England machen möchte. Also das hört man ja auch teilweise raus, dass er in England noch so ein bisschen das offene Kapitel hat nach seiner noch nicht ganz so erfolgreichen Zeit bei Arsenal. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er den Schritt wieder auf die Insel gehen könnte.
Aber dann, was ich mich ja in so einem Moment dann tatsächlich auch frage, ist, was willst du als Spieler? Weil ich meine, er wird ja mit Sicherheit auch das Vertragsangebot, was er vorliegen hat, mit Sicherheit auch nicht schlecht sein. Er wohnt in einer der schönsten Städte, die wir in Deutschland haben. Er ist hier, wird oft genug auch immer wieder erwähnt. Er spielt mit seinen Kumpels zusammen, die er seit der Jugendzeit kennt. Und dann frage ich mich, was ist der Anspruch oder warum muss ich dann dringend nochmal irgendwo hin nach England wechseln? Und für mich gibt es in England im Moment eigentlich nur zwei Vereine, die Titel unter sich ausmachen, nämlich City und Liverpool. Da kann ich mir bei Liverpool, kann ich ihn mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, da gibt er mir mit Sicherheit auch recht von der Spielweise, von der taktischen Ausrichtung her kann ich mir das ganz, ganz schwer vorstellen. Und bei City fehlt mir ehrlicherweise auch die Vorstellung. Und dann ist die Frage, was ist der große Reiz, beispielsweise auch nochmal für eine Mannschaft wie Arsenal aufzulaufen, die ja wahrscheinlich sich nicht mal für die Champions League qualifizieren wird, oder auch ManU. Das verstehe ich immer nie so ganz.
Ja, das ist das, wenn die Nullen auf dem Konto immer noch nicht reichen und das Komma noch weiter versetzt werden soll wahrscheinlich. Aber
auf der anderen Seite kann man natürlich auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich meine, du hast natürlich jetzt einen Zeitraum, du kommst aus den letzten beiden Jahren Corona. Du hast jetzt eben das Thematik Vertragsverlängerung und er ist ja nicht der Einzige. Es gibt Manuel Neuer, es gibt Thomas Müller. Du kannst aber nicht ja jedem automatisch einfach 20 oder 25 Millionen geben und sagen, das ist der richtige Weg. Das geht ja auch nicht. Und ich glaube, dann musst du irgendwann dann doch mal sehr wahrscheinlich einfach auch Nein sagen und dann in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube auch, dass es mit Sicherheit ja Alternativen gibt, die vielleicht im Moment vom Namen her nicht so schillernd sind, aber durchaus in ähnlicher Art und Weise auch Leistung bringen können.
Aber da ist, glaube ich, dann wieder so ein Thema, wo man dann auch, glaube ich, über ja kann man da nicht an die Vernunft der Spieler auch ein bisschen appellieren? Ich meine, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler und das ein oder andere Beispiel, wo man gern auch mal auf die eine oder andere Million verzichtet und einfach dann mal vielleicht ein Jahr länger Vertrag kriegt und einfach weiß, was man in seinem Verein hat und das einfach wertschätzt, was der Verein also bis dahin gegeben hat, weißt du?
Was mir immer irgendwo ein bisschen so die Vorstellung einer Fußballromantik raubt, ist, ich stelle mir das natürlich immer so vor, natürlich sind wir vollkommen bewusst, dass heutzutage jeder Spieler hat einen Spielerberater, man muss juristisch abgesichert sein, ist mir alles vollkommen bewusst. Trotz alledem laufen die Spieler sich ja mit den Verantwortlichen ja auch mehrmals in der Woche über den Weg. Und was ich mir immer so vorstelle, ist, dass man da nicht einfach auch mal in so ein Gespräch geht und beispielsweise auch einfach sagt, Mensch, Serge, wir wollen dich halten, wir geben dir alles, was möglich ist. Was ist denn das Problem? Aber wir sind da ja viel zu weit weg, dass man sowas dann letztendlich nachvollziehen kann. Und am Ende des Tages muss man auch, glaube ich, den FC Bayern auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn es zu solchen Situationen kommt, wie beispielsweise bei David Alaba, dass es dann nun mal so ist, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil wir einfach diesen Wahnsinn nicht mitgehen, dann muss man durchaus auch mal sagen, ja, das ist vollkommen berechtigt, weil man muss eben nicht auf jeder Hochzeit mittanzen. Mhm.
Gut, komm, ich hau noch einen Transfer noch mit rein und dann beenden wir das Kapitel Bayern auch mit Transfers. Heute gerade ganz frisch gelesen und ziemlich interessantes Gerücht, was ich eigentlich ganz interessant finde, wenn das passieren würde. Da wird Fabi jetzt wahrscheinlich wieder ja, zu Hause vom Stuhl aufstehen und mal kurz die Halsschlagader anschwellen. Robert Lewandowski, Barca versucht alles, geht all in, zwischen 35 und 40 Millionen im Jahr. Lewandowski zwischen den jungen Wilden als Anführer vorne, als Knipser in der Primera Division, wird er sich seinen Traum erfüllen, endlich in Spanien zu spielen. Wäre möglich, glaubt ihr dran? Finde ich jetzt nicht so uninteressant.
Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das passieren wird. Und dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, ich glaube, da werdet ihr vielleicht dann nicht ganz so mitgehen, aber dass dann sogar Haaland die Prozente wahrscheinlich steigen, dass Haaland nach Bayern München wechselt. Dass Bayern ein sehr gutes Paket dann schnüren kann, gerade mit Blick auf die Tatsache, dass nämlich Haaland auch noch einen neuen Ausrüstervertrag unterschreiben kann im Sommer. Da wird Adidas sicherlich auch den Bayern noch ein bisschen helfen mit ein paar Millionen. Also ich kann mir, wenn das passieren sollte, dass Lewandowski nach Barca wechselt, dann würde ich mich jetzt schon festlegen, dass Haaland nach München wechselt.
So, die letzten Worte, Fabi, zu dem Thema gehören dir.
Also erstmal frage ich mich, wie Barcelona das alles finanzieren kann. Das ist Punkt 1, weil ich weiß, dass La Liga oder Primera Division La Liga ja auch über bestimmte Summen festlegt, die den jeweiligen Vereinen zur Verfügung stehen, an Gehalt, was sie ausgeben dürfen. Die Summen, die du jetzt genannt hast, ich verstehe dieses Konstrukt nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie man ja ein Verein sein kann, der so viele Schulden hat und gleichzeitig trotzdem, glaube ich, so aktiv wie die letzten 10 Jahre nicht mehr auf dem Transfermarkt unterwegs ist. Was ich auch interessant finde, ist, wenn das immer der größte Wunsch des einen oder anderen Spielers ist, einmal für Real Madrid zu spielen und am Ende landest du bei Barcelona, finde ich auch mal auch eine ganz witzige Geschichte. Das zeugt dann aber auch wahrscheinlich so, wie das Geschäft im Moment abläuft. Ich glaube, Aubameyang und Robert Lewandowski, beide wollten unbedingt zu Real und landen in Barcelona. Ist auch eine tolle Geschichte. Und ich glaube einfach, da sind wir wieder an dem Punkt und da bin ich dann einfach wahrscheinlich auch Fußballfan. Robert Lewandowski ist mit dem FC Bayern groß geworden. Er ist mit dem FC Bayern Weltfußballer geworden. Er hat mit dem FC Bayern eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und dann ist die Frage, kann man ihn verstehen, wenn er dann im Sommer wird er ja 34, den großen Wunsch hat, nochmal irgendwo anders zu spielen oder dann einfach auch zu sagen, ich gehe als ja, mehr oder weniger als Legende. Gut, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wenn es dem so ist. Barcelona dann auch wahrscheinlich eine Ablöse bezahlt im Sommer. Dann soll es so sein. Zum Thema Haaland, da ist die Chance aus meiner Sicht 0%, dass er zu Bayern München wechselt, weil es einfach Dimensionen sind, die der Verein nicht stemmen wird und auch nicht stemmen kann. Von daher wird es eine andere Alternative geben und dann würde ich mich eher in Leverkusen warm anziehen. Da gibt es nämlich auch einen ziemlich guten Mittelstürmer, der wahrscheinlich eher in der Kragenweite liegt, also finanziell gesehen vom FC Bayern.
Ja, das stimmt. Das werden auf jeden Fall noch spannende Monate, die da in nächster Zeit vor uns liegen. Ja, von Bayern, Champions League, Haaland und Barcelona kommen wir zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, bei der Spielvereinigung Greuther Fürth war am Wochenende Borussia Mönchengladbach zu Gast und die Gladbacher jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen, beziehungsweise jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen. So heimlich still und leise haben sich da unten vom Abstiegskampf entfernt, haben jetzt 11 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Ich denke, vom Auftreten her, von der ersten Minute an, haben die Gladbacher, glaube ich, klar gemacht, wer an diesem Wochenende das Spiel für sich entscheiden wird. Sie sind dann auch frühzeitig durch ein schönes Tor von Marcus Thuram in Führung gegangen und kurz Zeit später, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, Alasson Plea mit seinem 8. Saisontor per Elfmeter, das 2:0 zur Halbzeitführung. Die Spielvereinigung nur nach der Halbzeit in der ersten Viertelstunde ein bisschen aktiv nach vorne hin und danach bekamen die Gladbacher das soweit wieder in den Griff und hatten danach auch noch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit, noch höher zu gewinnen. Allerdings unterm Strich ein mehr oder weniger komplett verdienter Sieg der Gladbacher, die damit, denke ich, mit positivem Erfolg ins Derby jetzt am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Köln gehen können. Aber zu dem Elfmeter, ich weiß nicht, den habt ihr ja beide mehr oder weniger wahrscheinlich vor Augen. Ich weiß gar nicht, wer es war, Player, glaube ich, Thuram war es, glaube ich, zu Fall gebracht. Leiner war es. Und winkt dann auch sofort ab, ist kein Elfmeter, alles gut. Sind schon 2 Minuten weiter gespielt, der Ball war bis dato noch nicht im Aus. Und irgendwann kommt dann der Funk aufs Ohr, bitte Szene nochmal anschauen. Und dann wird tatsächlich auf Elfmeter entschieden. Kann man auch nicht nachvollziehen, wenn sogar selbst der Spieler selbst sagt, nee, war nichts und weiterspielen. Also ganz komische Szenen, oder?
Aber ich hab das eher anders gedeutet von Leiner, dass er meinte, das wäre keine Schwalbe gewesen. Also ich hatte es eher so gedeutet, dass er darauf aufmerksam machen wollte, dass er definitiv in Kontakt war. Aber ja, ob es eine klare Fehlentscheidung war, dass der VAR sich da einschalten muss, weiß ich nicht. Aber ich vom ersten Moment hatte ich auch das Gefühl, dass es eher dann Elfmeter war.
Soll ich sagen?
Willst du es sagen oder sollen wir es direkt?
Am Ende hat der Schiedsrichter immer recht.
Ja. Was hättest du entschieden?
Keine Elfmeter.
Keine Elfmeter. Okay, gut.
Keine Elfmeter. Aber vielleicht einfach ganz kurz zum Spiel, weil ich glaube, so viel braucht man da auch nicht drüber verlieren. Was ich ganz witzig fand, war, glaube ich, ich habe es im Kicker, gelesen, war ganz groß in der Überschrift, Gladbach knackt die 40-Punkte-Marke. Und da musste ich tatsächlich auch zum Schmunzeln anfangen, weil ich glaube, das hat sich dann ein bisschen verschoben, weil es war schon der 29. Spieltag und ich glaube, das ist nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach, zu dem späten Zeitpunkt die 40 Punkte zu packen. Die sind weg. Wir haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, Gott sei Dank. So viel muss man auf jeden Fall auch als Fan der Bundesliga sagen. Trotz alledem, ich glaube, bei den Fürthern kann man auch so langsam die Erstliga-Lichter ausmachen und für die neue Saison planen. Der Zug ist auch abgefahren, von daher war das eigentlich letztendlich ein Schlussstrich, glaube ich, für beide Mannschaften. Die Fürther sind einmal weg, sind abgestiegen und die Gladbacher haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Von daher, glaube ich, war das daher ein ziemlich entscheidendes Spiel für beide Mannschaften.
Tendenz noch, wo wir gerade auch schon beim Bayern-Spiel ja bei Transfers waren. Die Spielvereinigung wird sich wahrscheinlich dann auch zur neuen Saison nach einem neuen Trainer umschauen können, oder? Was man so am Wochenende so zwischen den Zeilen bei den ein oder anderen Leuten rausgehört hat oder vermuten lässt, deutet da ja ziemlich viel auf eine Trennung hin, oder?
Bevor Sören einspringt, eine Sache nur zu Stefan Leitl. Ich finde es schade, weil er, glaube ich, aus mit der Mannschaft, mit der Qualität war einfach auch nicht mehr drin, glaube ich, in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, man hat speziell im Laufe der Rückrunde einfach gesehen, dass er das Maximum aus der Mannschaft rausholt. Find's einfach, oder ich fände es einfach wirklich schade, wenn er gehen würde.
Ja, also ich auch. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das auch wirklich ein bisschen stören würde, denn ich glaube, gerade die Verantwortlichen haben nach einer echt schwachen Hinrunde auch am Trainer festgehalten, haben klar gesagt, dass sie den Weg weitergehen würden oder weitergehen werden. Und dass Leitl dann jetzt sich dafür entscheiden, dann wahrscheinlich in der ersten Bundesliga zu bleiben, wenn es Berlin wird, vorausgesetzt, sie bleiben drin. ich würde immer viel darüber gesprochen bei Christian Streich, dass es einfach unglaublich ist, dass mehr Trainer länger beim Verein bleiben sollen. Ja, aber es liegt manchmal dann eben nicht an den Vereinen, sondern dann eben an den Trainern, dass sie doch den Verein verlassen, weil sie nicht die Geduld haben, nochmal ein Jahr in die zweite Liga zu gehen. Fände ich schade.
Tendenz wird da wahrscheinlich Richtung, hört man so, Richtung Schalke gehen, eventuell, je nachdem.
Ui.
Ja, mal überraschen lassen.
Vielleicht kann er auch den HSV übernehmen, das wäre auch eine tolle Herausforderung.
Ja, da haben sich schon der ein oder andere in den letzten Jahren die Finger dran verbrannt. Wo wir gerade beim Abstiegskampf sind und ziemlich weit unten in der Tabelle. Ja, der VfL Wolfsburg nach der katastrophalen Leistung letzte Woche in Augsburg. Endlich wieder nach jetzt im vierten Bundesligaspiel, endlich wieder mit dem ersten Sieg gegen Arminia Bielefeld. Unterm Strich steht ein 4:0 verdienter Sieg. Die Bielefelder nach dem 2:0 der Wolfsburger, beziehungsweise dazwischen kam die Kopfverletzung von Brunner, komplett am Boden und gar nicht ins Spiel gekommen. Komplett harmloser Auftritt der Bielefelder. Ja, da gehen so langsam auch die Lichter aus. Die Bielefelder jetzt seit ein Sieg aus 9 Spielen. Also, ja, das denke ich mal in den nächsten Wochen. Der Spielplan für die Bielefelder jetzt am kommenden Wochenende geht zu Hause gegen die Bayern. Für die Bielefelder wird es enorm schwierig, in den nächsten Wochen überhaupt noch zu Punkten zu kommen.
Das war jetzt aber traurig zusammengefasst.
Ja, mir tut es wirklich auch leid für die Bielefelder, die uns ja gerade nach der Rückrunde wirklich in jeder Woche da wirklich das ein oder andere gute Spiel gezeigt haben und auch in regelmäßigen Abständen auch gepunktet haben. Aber die letzten Wochen, ja, da geht der Trend so ziemlich Richtung zweite Liga, was man so sieht.
Ja, ich meine aber auch, man hätte auch ein bisschen mehr Euphorie in die 4 Tore der Wolfsburger mit reinpacken können, und das auch so zusammenfassen können, als wäre das ein überzeugender Heimsieg gewesen.
Ja, es war ein Befreiungsschlag für den VfL Wolfsburg. Der hat jetzt 8 Punkte Vorsprung auch auf den Relegationsplatz. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt spielte von Minute 1 weg den Gegner an die Wand. Lukas Mecher mit Doppelpack. Maxi Arnold mit einem Traumfreistoß. Mittlerweile sein 7. direkt verwandelter Freistoß. Sein 2. in dieser Saison. Gleichzeitig mit Christian Günther und ich weiß gar nicht, wer es noch war. Und und zum Schluss trifft sogar noch Max Kruse nach einer schönen Flanke von Riedel Baku. Aber da kam Max Kruse sträflich frei zum Kopfball im 5-Meter-Raum. Ja, Bielefeld viel zu weit weg von den Leuten und nicht die Spielweise an den Tag gelegt, die sie eigentlich noch vor ein paar Monaten gezeigt haben. Ja, aber wie habt ihr denn das Spiel gesehen?
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Nein, aber
jetzt kommt Sören noch und sagt, so langsam trägt der VfL Wolfsburg die Handschrift von Florian Kohfeldt.
Ja, aber was man sagen muss, im Vergleich zu den letzten Wochen offensiv deutlich gefährlicher und Bielefeld, seit den letzten Wochen zeigt die Tendenz klar nach unten. Und Tobi, du hast, glaube ich, im Januar oder kurz nach der Winterpause schon gesagt, dass für dich Bielefeld der Abstiegskandidat ist, der zweite. Und da würde ich jetzt auch mitgehen.
Da konnte ich mich doch noch auf Bielefeld verlassen, die ja nach ihrer guten Serie, wo sie ja dann zwischenzeitlich sich da unten rausgekämpft haben, dann doch jetzt wieder stark abbauen. Ja. Ja, Fabi, aber alles in allem reicht es an Qualität einfach nicht. Ne? Also die Merkmale, die Bielefelder noch davor die letzten Wochen ausgezeichnet haben, Laufbereitschaft und Kampf und Einsatz und auch gerade die Stärke in der Defensive lassen in den letzten Wochen dann schon arg zu wünschen übrig. Und was das Torschießen angeht, da wollen wir mal gar nicht erst drüber sprechen bei den Bielefeldern.
Also Also wenn ich es jetzt wirklich richtig im Kopf habe, vielleicht kann es mal einer von euch nachschauen, müsste Bielefeld auch die Mannschaft sein mit den wenigsten geschossenen Toren, oder?
23. Spielverein Greuther Fürth 24, ja.
Mhm. Ja. Sagt ja auch ein bisschen was, nicht alles, aber ein bisschen was drüber aus. Das ist ja das Aberwahnsinn oder das Aberwitzige an der ganzen Sache, dass es ja nochmal eine Mannschaft zwischen Bielefeld und Fürth gibt, die es tatsächlich nochmal schafft, das alles zu übertreffen in Form von weniger Leistung, eine noch schlechtere Tordifferenz und die gleiche Punkteanzahl. Und vielleicht können wir das als nächstes Spiel nehmen, wo ich mich dann schon auch frage, kann Bielefeld zumindest mit einem blauen Auge davonkommen und zumindest in die Relegation gehen? Weil ich im Moment, wenn ich die Hertha so Fußball spielen sehe, der Hertha auch nicht wirklich viel zutraue, auf den letzten 5 Spieltagen gesehen.
Ganz kurz, bevor wir, Fabio, kannst du sofort weitermachen, wo ich dich gerade heute bei Bayern fragen festnagel, jetzt mache ich direkt weiter. Solltest du eigentlich relativ schnell auch beantworten können. Kron Castells mit seinem 220. Bundesligaspiel löst welchen Belgier ab, der zuvor bei Bayern gespielt hat?
Van Buyten.
Gut, sehr gut. Und noch zur Korrektur, Maxi Arnold mit seinem zweiten Freistoß, direkten Freistoß, waren diese Saison auch nur Christopher Nkunku und Vincenzo Grifo und nicht Christian Günther. So, jetzt kommen wir zu Hertha. Kannst gerne weitermachen, Fabian, mit deinem vernichtenden Urteil.
Vernichtend ist das nicht. Es ist eigentlich eher ein Stück weit Sören, was sagt man da?
Desaströs, katastrophal, Unvermögen. Genau.
So wie du sonst immer über die Wolfsburger sprichst, so spreche ich immer über die Hertha. Nein, das ist ein Auftritt zu Hause in einem Derby. Du bist Vorletzter in der Tabelle. Du gehst eigentlich mit wirklich großer, großer Hoffnung als Fan, glaube ich, der Hertha in so ein Spiel rein. Es geht um alles. Es ist ein Derby, es ist ein Stadtderby. Du hast, glaube ich, auch die bisherigen Partien gegen Union, glaube ich, wie viele konnte Hertha gewinnen? Keins?
In dieser Saison kein einziges Spiel. Kein Hinspiel einziges. Verloren, im Pokal raus.
Genau. Und dann lieferst du da so eine Leistung ab. Und das ist genau der Punkt, wo ich gerade eben eigentlich auch schon meinte. Wie viel Hoffnung habe ich als Hertha-Fan oder hätte ich als Hertha-Fan, dass die Mannschaft die Klasse hält? Nämlich, da bin ich im Moment gerade wirklich auf der Suche nach irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Und ich finde nichts.
Ja, das fängt ja schon damit an, du hast ein ausverkauftes Stadion, die Fans mit einer super tollen Choreo, Union die letzten 4 Auswärtsspiele, alle verloren, kein Tor erzielt und dann bist du von der ersten Minute an wirklich komplett unter Dauerbeschuss und musst dich ja wirklich in der ersten Halbzeit echt noch bei Lotka bedanken, der ja wirklich die eine oder andere sensationelle Parade gezeigt hat, wo sie ja teilweise sträflich frei vor ihm waren. Das ist da zur Halbzeit, ich glaube, zur Halbzeit stand es 1-0 oder 2-0 zur Halbzeit, 1-0 zur Halbzeit, dass da nur 1-0 stand. Ne? Also das war ein komplett harmloser Auftritt. Felix Magath hatte ja auch schon wieder mit 5 Wechseln zum Leverkusen-Spiel. Also wenn du da nicht jetzt mal zügig dann auch deinen Stammelf hast und deinen Kader, Mittelstädt, Serdar und Belfodil waren wieder draußen. Und wie du so ein Derby angehst, hat Union, glaube ich, von der ersten Minute an gezeigt, die sich in jeden Zweikampf reingehauen haben. Hertha von der ersten Minute an komplett verunsichert, da ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Es war wieder vogelwild. Die letzte Woche in Leverkusen war ja schon die erste Halbzeit wirklich auch Angsthasenfußball. Da wollte man möglichst hinten dicht machen. Und das ging ja jetzt gerade in der zweiten Halbzeit, trotz des Ausgleiches, der ja wirklich schön herausgespielt war, dadurch den Pass von Toussaint. Danach direkt die Antwort von Union durch Grischa Prömmel nach einer schönen Flanke von Gieselmann, die schnelle Führung wieder. Aber Hertha viel zu weit von den Leuten weg, nicht wach in den Zweikämpfen, immer 2 Schritte zu spät, keine zweiten Bälle gewonnen. Also ich weiß nicht, also für mich die Hertha, da wo sie jetzt stehen, da würde ich mich jetzt sogar festlegen, dass sie da auch bis zum Ende der Saison stehen auf den 17. Also mir gibt da... Wir haben jetzt so oft über die Hertha die ganze Saison über begleitet, die uns den Mund komplett kaputt geredet. Also da ist nichts Gutes mehr zu finden.
Ja, ich glaube, dass eine Sache ist noch gut, und zwar, dass sie jetzt gegen die direkten Konkurrenten spielen. Ich glaube, das ist die Chance. Und wenn man das vergleicht mit dem Bielefelder Kader, hast du ja auch eigentlich immer noch so das Gefühl, der ist ja besser besetzt und normalerweise musst du jetzt die Duelle gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Also ich glaube, das ist das einzig Positive, was jetzt noch Mut macht.
Okay, du hast jetzt 3 Spiele hintereinander, du spielst auswärts in Augsburg, dann spielst du gegen den VfB und dann, ja, das könnte das Spiel werden, wo du angesprochen hast, gegen Bielefeld. Aber du hast gerade selber gesagt, der VfB und der FCA, Fabi, sind ja mit die Mannschaften unten, die mit wirklich den stabilsten Eindruck momentan machen, ne?
Ja, absolut. Deswegen sage ich ja. Ich würde die Bielefelder gar nicht mal so abschreiben, wie wir das gerade eben getan haben, weil es noch eine Mannschaft gibt, die erstmal zeigen muss, dass sie mehr Punkte hamstern kann als die Bielefelder.
Und das bessere Torverhältnis geht da auf jeden Fall auf Bielefelder Seite. Nicht, dass das hinterher eventuell sogar noch entscheidend wird um den Relegationsplatz.
Also ist der Big City Club im Moment in akuter Abstiegsgefahr und verspielt eigentlich alles, was da an Geld reingepumpt worden ist.
Komplett.
Ein Stück weit.
Komplett. Also jeder Anleger bei Aktien oder so, der fühlt sich gerade, glaube ich, der kennt das auch, so wie es gerade der Hertha geht. Also da geht alles im Bach runter. Hättest das Geld auch aus dem Fenster schmeißen können oder an die Fans verteilen können. Die hätten da wahrscheinlich besser investiert. Und und was dann zum Schluss noch passiert ist, denke ich, war auch nicht wirklich förderlich und produktiv für die nächsten Wochen. Damit hast du, glaube ich, die Mannschaft noch mehr verunsichert, als sie sowieso schon sind. Und zu was das führen kann, hat das ja, glaube ich, letztes Jahr bei Schalke gezeigt. Und dass die Fans sauer sind und alles, braucht man nicht drüber rumreden, aber es gibt Grenzen und die sind da am Samstag definitiv überschritten worden. Und Freddy Bobic versucht das ja momentan alles noch ein bisschen schön zu reden, die Wogen ein bisschen zu glätten, aber irgendwo hört es dann auch wirklich auf, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, ob ihr da eine andere Meinung habt, aber das ist, glaube ich, der komplett falsche Weg, um die Mannschaft noch irgendwie zu motivieren.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, die Fans haben nach dem Spiel gerade immer das Recht, ihren Unmut zu bekunden, die Art und Weise. Das war sicherlich nicht förderlich, gerade weil es ja dann auch die jungen Spieler getroffen hat. Ich glaube, die können da am wenigsten für. Klar, einige Spieler, nicht alle, sind auch teilweise selbst schuld an der ganzen Sache, wenn man immer dann auch was im Social Media gepostet wird mit ihrem Luxusleben und dann kriegst du halt die Quittung und dann, wenn es nicht läuft auf dem Platz, dann das ist dann halt, bei den Fans kommt es dann eben nicht gut an. Klar, das ist, du hast gesagt, das ist eine Grenze, es ist ja fast schon Nötigung gewesen. Es trifft die Falschen, es hat ja, die jungen Spieler haben sich da ja wirklich von einschüchtern lassen. Maxi Mittelstädt hat ja gesagt, er wollte deeskalieren. Deshalb fand ich die Diskussion dahin, hättest du jetzt dein Trikot abgegeben oder nicht, völlig falsch, weil keiner kann sich in diese Situation einfach reinversetzen, wenn man da direkt konfrontiert ist. Klar, das ist nicht förderlich, aber ich glaube nach wie vor, nächste Woche werden die Fans wieder da sein, auswärts, werden ihre Mannschaft wieder unterstützen. Und es waren ja nicht alle Fans, so, das muss man ja auch sagen. Und die meisten stehen nach wie vor hinter der Mannschaft, weil der Club ist eben dann doch größer als die Spieler. Und ich denke auch mal, dass in den nächsten Wochen da die Stimmung nicht beeinträchtigen.
Ich glaube, das war ja auch bei Hertha nicht das erste Mal. Da war doch vor ein paar Wochen, hatten die doch meine Trainingseinheit auch, glaube ich, unterbrochen.
Richtig, genau. O-Ton war ja, wenn ihr jetzt nicht wirklich mal Gas gebt, dann zünden wir die nächste Stufe. Und ich bin mal gespannt, was dann die nächste Stufe sein wird.
Ja, ich finde einfach, Sören hat ziemlich viel von Fans gesprochen. Ich glaube, das war, glaube ich, eine oder zwei bestimmte Ultra-Gruppen, die letztendlich auch dafür verantwortlich waren. Und das ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema. Zum einen ist es natürlich so, dass in deutschen Stadien, und ich glaube, Tobi, Sören, jeder, der schon mal in England im Stadion war, das ist eine andere Atmosphäre als bei uns hier in Deutschland, richtig?
Ja, das auf jeden Fall.
Hier in Deutschland ist es ja so, dass die Ultragruppen maßgeblich auch für die Stimmung verantwortlich sind. Am Ende des Tages geht es aber eigentlich auch immer um die 11 Jungs, die unten auf dem Platz stehen. Zum Fußball gehören Emotionen dazu. Zum Fußball gehören mit Sicherheit auch in Deutschland irgendwie die Ultras mit dazu. Allerdings glaube ich nicht, dass man als Ultragruppe oder Ultragruppierung das Recht für sich beanspruchen kann, dass man sozusagen der Nabel der Welt ist. Ich glaube, sie gehören zum Verein, sie gehören auch zur Mannschaft, sollten eigentlich im Umkehrschluss eigentlich alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen, die möglichst beste Leistung auf Platz zu bringen. Und dann alle Aktionen, die dann über ein gesundes Maß hinausgehen, sind dann einfach ja überflüssig und erfüllen eigentlich auch den Zweck nicht. Und du hast es eben auch angesprochen, vor allem die jungen Spieler. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn da 18-, 19-jährige Kerle unten stehen und dann wirklich auch Angst bekommen, weil du ja nicht weißt, wer dir gegenübersteht. Ist das förderlich für die nächsten Wochen? Ich glaube nicht. Und von daher sollte man das Thema einfach abpacken und sagen, das war übers Ziel hinausgeschossen. Trotz alledem, wir machen uns gerne auch mal ein bisschen lustig über die Hertha. Eine Bundesliga oder eine erste Liga mit der Hertha ist immer deutlich attraktiver. Deswegen gucken wir einfach mal, was die Jungs die nächsten 5 Wochen auf den Platz bringen und hoffen mal das Beste.
Ja, und dann lass uns doch mal den Samstag abschließen mit dem Spiel, was am Samstagnachmittag mit den meisten Unterhaltungswert mal wieder abgeliefert hat. Mit dabei die Mannschaft von Steffen Baumgart gegen Mainz. Nach der ersten Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass der FC überhaupt mal richtig ins Spiel kommt. In der ersten Halbzeit Mainz optisch überlegen und auch mit der verdienten Führung durch Johnny Burkhardt, der seit Wochen wieder zurück in seine Spur gefunden hat, richtig gute Performance abgeliefert hat. Und ja, und dann auch die kalte Dusche hinten kurz nach der Halbzeit. Schöner Ball hinter die Kölner Kette und Unisivo war rechts durch, macht das 2-0. Ja, und dann kommt dieses Momentum, das goldene Händchen von Steffen Baumgart, 58. Spielminute, Dreifachwechsel. Und ab dann, ja, nahm das Spiel einen komplett anderen Verlauf, Sören. Und der FC und das Stadion stand am Ende Kopf.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Lehre aus diesem Spiel, glaube ich, für Steffen Baumgart ist, dass Jonas Hector definitiv kein Sechser ist, sondern Linksverteidiger. Ich glaube, mit der Umstellung, mit dem Wechsel hat es ja auch den Turnaround eingeläutet. Du hast richtig angesprochen. 2 unterschiedliche Halbzeiten, Mainz erste Halbzeit, Köln immer wieder in Bedrängnis gebracht und in der zweiten Halbzeit ja mit dem vollen Stadion im Rücken zurückgekämpft und auf Europapokalkurs jetzt der FC.
Ja, der Anschlusstreffer durch Illeskiri für Fabis Statistik, der ist ja immer ganz scharf drauf. Schon das 14. Kopfballtor für die Kölner nach einer Standardsituation. Mhm. Und ja, der 2-2 Ausgleich dann durch Ljubicic und kurz vor Schluss in der 82. dann sogar noch der Siegtreffer durch Kilian, der zuvor noch das 0-1 durch Johnny Burkhardt unhaltbar abgefälscht hatte. Ja, für die Mainzer diese Saison hätten sich auch einiges an Kosten, was die Auswärtsfahrten angeht, sparen können. Nur 8 Punkte und 13 Tore auswärts. Ja, also ich denke, die Mainzer können froh sein, dass sie da ihre Heimstärke haben und da die nötigen Punkte immer geholt haben. Wobei es auch definitiv kein schlechter Auftritt der Mainzer war. Am Ende wäre vielleicht sogar ein Unentschieden sogar eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber ja, so, du hast es angesprochen, Richtung Europacup-Platz schielt der FC jetzt wieder. 8. Heimerfolg für die Mannschaft von Steffen Baumgart bereits. Und ja, das war so wieder so ein typisches Steffen Baumgart und FC-Spiel. So wie es eigentlich die ganze Saison über schon ist. Hingabe, Leidenschaft bis zur letzten Minute, immer an den Sieg glauben. Und ja, Fabi? Ist ja auch ein großer Fan von der Spielweise und Steffen Baumgart.
Von allen 18 Mannschaften bin ich.
Ich vergaß.
Nein, ich glaube, was man über den Samstag sagen kann, dass es mit Sicherheit auch das unterhaltsamste Spiel war an dem Samstagnachmittag. Weil es einfach zwei unterschiedliche Hälften waren. Glaube ich, in der ersten Halbzeit kann man durchaus sagen, dass die Mainzer wirklich, man sieht es am Spielstand, die eindeutig bessere Mannschaft waren, gehen dann sogar noch 2-0 in Führung und dann drehen die Kölner halt einfach ein Spiel, wo man mit Sicherheit auch sagen kann, dass maßgeblich auch ein Stück weit das Stadion auch dabei geholfen hat, das Spiel dann letztendlich komplett zu drehen, also zum 3-2. Und am Ende des Tages war es auch ein Spiel, wo beide Mannschaften wirklich richtig viel investiert haben. ein tolles Fußballspiel, glaube ich, was man sich auch wirklich als neutraler Fan durchaus richtig gut anschauen konnte. Und von daher, zu den Kölnern gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Ich glaube, die werden die letzten 5 Spieltage alles in die Waagschale schmeißen, um vielleicht doch irgendwo noch auf diesen Zug Europapokal aufzuspringen.
Ja, und das, denke ich, ist in den nächsten Wochen gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass da noch die ein oder anderen Punkte aufs Konto kommen. Ich meine, es kommt das Derby gegen Gladbach, das ist das Samstagabend-Topspiel, und dann kommen ja die direkten Abstiegskonkurrenten bzw. Abstiegskandidaten mit Bielefeld, Augsburg. Und ja, der FC hat letztendlich, was das angeht, alles in der eigenen Hand. Und zu den Mainzern muss man wirklich sagen, in der ganzen Saison bei 10 Auswärtsspielen nur 2 Punkte geholt, 10 Spiele auswärts sieglos, und trotzdem bist du immer noch auf Platz 10. Ja, da sieht man mal, was dann so eine Heimstärke dann noch ausmacht. Und zum Thema Heimstärke, Sören, gibt es noch einen anderen Verein im Revier, der ja den nächsten Großen am Wochenende Punkte abgetrotzt hat?
Ja, ich glaube im Moment der einzige Verein im Ruhrgebiet, der so ein bisschen Spaß macht oder sehr, sehr viel Spaß macht. Ein gutes 0-0 gegen Bayer Leverkusen hat der VfL Bochum geholt. Ja, pickepackes volles Hochstadion, ausgeglichenes Spiel, wobei der VfL sogar ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Allerdings auch Glück hatte der VfL auch, nachdem Diaby den Elfmeter eigentlich reingeschossen hat, aber dann waren ja 2 Kontakte, bevor der Ball im Tor landete. Ja, Punktgewinn, zudem noch Simon Zoller nach 7 Monaten sein Comeback gegeben. Also von daher, ja, sehr, sehr erfolgreicher Sonntag für den VfL.
Leverkusen nicht.
Ich habe mal eine blöde Frage bei diesem Elfmeter vom Sonntag. Wir hatten doch diese Saison irgendwo mal auch ein Spiel, wo sowas ähnliches
passiert. Im Pokal war das, meine ich. Bei irgendeinem Pokalspiel war das.
Weiß das zufälligerweise noch, welches Spiel das war? Das war ja auch noch ziemlich ärgerlich.
HSV, meine ich, war das.
Ja, gegen Köln.
HSV gegen Köln, genau. Da war es, glaube ich, wer war es? Marc Uth? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Nee, Florian Kainz.
Kainz, genau. Kainz war es, richtig. Ja.
Okay, danke, sorry.
Da war die Regel, glaube ich, damals auch nicht bekannt gewesen. Ne? Da ist der Ball ja auch dann reingegangen sogar. Ja, aber das ist, glaube ich, vielleicht auch das Glück des Tüchtigen. Und die Bochumer jetzt gegen die ganzen Top-Teams von oben. Ich glaube, nur gegen RB Leipzig gab es die Niederlage, die ja, glaube ich, auch etwas glücklich war mit 0-1. Ne?
Ja.
Und ansonsten Bayern geschlagen, Dortmund unentschieden, jetzt Leverkusen unentschieden. Und ja, Pünktchen für Pünktchen, dass der VfL da unten, Stefan, hier Reis spricht zwar immer noch davon, dass man immer noch nicht hundertprozentig gerettet ist, aber ja, ich denke, in den nächsten Wochen wird da der ein oder andere Punkt noch zukommen und dann kann der VfL auf jeden Fall dann für die kommende Saison auch in der ersten Liga planen.
Also trauen dir beiden, der Hertha und den Bielefeldern, keine 10 Punkte mehr zu in den letzten 5 Spielen?
Also wenn, jetzt könnte man wieder wetten, aber
tu es.
Keiner von diesen beiden Mannschaften wird zweistellig punkten in den nächsten 5 Spielen. Wobei, das wäre schon viel, Also.
Und ich müsste einen an der Waffel haben, um diese Wette anzunehmen.
Das kommt noch dazu, aber du hast ja gerade schon Wette. Also irgendjemand brauche ich ja, mit dem ich wetten kann. Aber nein, aber 10 Punkte sind, glaube ich, schon fast unrealistisch aus den letzten 5 Spielen. Sind zwar machbar, aber momentan glaube ich da eher weniger dran. Ja, und für die Leverkusener, für die könnte es im Rennen um den Platz 3 auch nochmal ziemlich spannend werden. Vor allem, weil ja von hinten RB Leipzig mit enormem Tempo anschiebt. Und da kommt es dann am kommenden Sonntag zum direkten Duell. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig sein, wie RB jetzt unter der Woche in Bergamo abschließt. Und dann wird das auch ein richtig gutes Spiel werden am kommenden Sonntag. Leverkusen verscherbelt da auch schon die Karten wieder, weil sie Sorge haben, das Stadion nicht voll zu kriegen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, dann haben wir noch ein anderes Spielchen. Die Frankfurter haben es fast geschafft, den Step zwischen Euroleague und Bundesliga zu schaffen, kassieren dann aber ja eine ziemlich unglückliche Niederlage zu Hause gegen den Sportclub aus Freiburg. Christian Streich ja, hat gesagt, er nimmt die 3 Punkte gerne mit, war mit dem Auftreten seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Oliver Glasner machte seiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, weil die wirklich alles gezeigt hat, alles versucht hat. Und ja, unterm Strich sticht Nils Petersson Neuntes Tor gegen seinen Lieblingsgegner, gegen die Frankfurter Eintracht, gegen keinen Verein in der Bundesliga trifft er so häufig. Baut dann auch weiterhin seinen Joker-Rekord auf jetzt 32 Tore aus. Und ja, die Freiburger bleiben oben dran in der Verlosung um Platz 4. 3 Punkte Rückstand auf RB. Und ja, alles in allem ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel mit einem glücklichen Ende für den SC Freiburg. Die Freiburger an dem Wochenende mit den meisten Kilometern abgespult, 123 Kilometer, Topwert von allen anderen 17 Mannschaften. Platz 2 war übrigens Fabi, Borussia Dortmund am Freitag mit 122.
Ja, dachte ich mir schon
fast. Dachte schon, ne? Ja, und das und den Abschluss des Spieltags, das können wir ja mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Sören, war dann ein ziemlich, ziemlich souveräner Auftritt von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim.
Ja, also die erste Halbzeit war richtig gut von RB. Die 3 Tore da gemacht, zweite Halbzeit ist da nicht mehr viel passiert, aber Hoffenheim baut irgendwie Woche für Woche ab. Und Leipzig spielt sich im Moment auf Kurs 3. Platz, weil das wird, kann ich mir gut noch durchaus vorstellen, dass das ein enges Rennen wird zwischen Bayer und RB. Aber das sieht ja sehr, sehr gut aus. Wer hätte das gedacht nach dem katastrophalen Saisonstart?
Ja, Fabi Domenico Tedesco hatte dann zum Spiel unter der Woche auch enorm durchgewechselt. Forsberg, Szoboszlai unter anderem und auch Halzenberg mit in der Startelf. Und dass da wenig Spannungsabfall in der Mannschaft zu verzeichnen ist. Olmo war auch auf der Bank, genauso wie Silva. Hat man, glaube ich, bei dem Spiel auch von der ersten Minute an gesehen. Ne? Vom Tempo her, von der Spielfreude her, kein großer Abfall zu sehen.
Nein, absolut. Also das war so eindeutig und auch souverän. Und ich glaube, Sören hat es eben auch schon mal angesprochen, die Breite im Kader, die die Leipziger haben, zumindest auf Niveau Bundesliga, die zeigt sich dann halt einmal mehr. Und ja, irgendwo ein Stück weit auch schade, glaube ich, für die gesamte Liga, dass der Saisonstart so verpatzt wurde. Im Grunde genommen liegen die Leipziger 18 Punkte hinter den Bayern. Ja, ich glaube, das ist eine dritte Mannschaft da oben in dem Pool, mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen mehr interessanter gemacht hätte. Aber gut, wie gesagt, meine Daumen sind gedrückt für Donnerstag und darüber hinaus natürlich auch, falls sie weiterkommen, für den Rest der Europapokalsaison.
Das wäre es dann gewesen mit dem 29. Spieltag. Sind wir soweit durch. Gehen wir noch einmal ganz kurz durch für morgen, Fabi. Die Bayern kommen weiter.
Wenn ich jetzt ja sage, dann
könnte es schief gehen.
Dann kommt wieder irgendwas raus. Also ich sage jetzt mal 1-1, aber meine 4-1 für Bayern.
Ja, okay, wenn sie es so machen wie beim letzten Mal gegen Salzburg, ne, dann dürfte ja nichts mehr schief gehen. So, was macht Chelsea gegen Real?
Frage ich doch erstmal, was Bayern gegen Villarreal macht.
Ich glaube, dass Bayern ausscheiden wird, dass Villarreal sich durchsetzt. Und ich glaube, dass Real hat ein gutes Hinspielergebnis erreicht und wird auch weiterkommen gegen Chelsea.
Okay, gut, dann übernehme ich den Mittwoch. City kommt weiter und Liverpool kommt auch weiter. Da haben wir dann quasi noch 2 englische Mannschaften im Halbfinale und hoffentlich dann eine deutsche Mannschaft. Und ja, in der Euroleague drückt man natürlich, Fabi hat es schon mehrfach gesagt, auf jeden Fall den beiden deutschen Mannschaften Frankfurt und Leipzig die Daumen. Und Fabi, bevor wir es komplett vergessen, heute.
Ja, den Gewinner des Spieltags.
Was gar nicht so leicht ist, glaube ich, jetzt an diesem Spieltag. Für mich ist es, den mache ich heute mal den Anfang, für mich sind es 2 Leute. Einmal ist es Marcel Halzenberg, der nach über 320 Tagen endlich mal wieder ein Bundesligaspiel gemacht hat. Und Simon Zoller, nach langer Verletzungspause auch wieder auf dem Platz.
Ja, da hat er mir meinen Gewinner des Spieltags geklaut. Für mich wäre nämlich auch, oder ist nämlich auch Simon Zoller der Gewinner des Spieltags.
Das ist so langweilig. Für mich der Gewinner des Spieltags ist die Tabelle, weil wir sowohl in der Abstiegszone als auch im Kampf um die Champions League bzw. Europa League noch richtig viel Spannung haben, wo mehrere Mannschaften letztendlich in diesen Pool reinrutschen können. Jetzt habe ich euch überrascht.
Jetzt hast du uns richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Super. Ja, dann geht's dann am kommenden Samstag weiter. Ein Freitagsspiel gibt es nicht am 30. Spieltag. Und ich denke mal, wir werden uns dann wahrscheinlich 4 Sonntagsspiele, Fabi, sind angedacht. Kommt richtig Freude auf.
Das finde ich immer, wenn 4 Spiele an einem Sonntag sind, dann damit kann ich gar nichts anfangen. Zumal, wenn dann das letzte Spiel um 19.30 Uhr.
Richtig.
Ich finde das nicht gut.
Oder? Nee, da hätte man ruhig 1-2 Spiele noch in den Samstag mal packen können für die Fans. Wäre, glaube ich, auf jeden Fall interessanter für die Konferenz gewesen. Aber da haben wir leider noch keinen Einfluss drauf. Deswegen denke ich mal, werden wir uns dann am kommenden Montag wieder zur Abendstunde zusammentreffen. Und ja, vielen Dank, Jungs. War wieder sehr unterhaltsam mit euch. Hat Spaß gemacht.
Genau. Und Dankeschön. Dann, und gibt es heute noch einen TV-Tipp, oder?
Nein. Ich kann nur so viel sagen, verfolgt weiterhin die nächsten Wochen die Serie A. Ein so spannendes Meisterschaftsrennen gibt es in keiner anderen Liga momentan.
Okay, dann haue ich jetzt nochmal einen raus, weil wer nicht auf Fußball verzichten kann, kann sich nämlich den FC Valencia angucken. Die spielen nämlich auswärts bei Rayo Vallecano.
Ah, Rayo. Sören, du hast einen TV-Tipp auf parat, oder?
Kein TV-Tipp, sondern einfach nur unseren Podcast hören. Ich glaube, dann ist jeder sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es um die Bundesliga geht.
Das sind doch schöne Schlussworte. Sehr schön. Jungs, habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Das war an 15.30 Uhr euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.